Unsere Eindrücke von Drive to Survive, die Vorhersagen für 2026 und unsere Tipps für den großen Preis von Australien. Das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Overtake, der letzten Folge Overtake vor dem Saisonstart 2026 in Australien. Diese Woche ist es soweit, wir starten in die neue Saison. Und ja, das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt für uns, nicht nur auf das letzte Jahr in Form von Drive to Survive zurückzublicken, sondern auch unsere Vorhersagen, die gewagt und die vielleicht nicht ganz so gewagten, für euch hier jetzt zu präsentieren. Und dafür an meiner Seite, ihr hört es vielleicht wieder hinter einem Mikrofon, vereint natürlich Matti. Hallo Matti.
Hallo.
Ja Matti, eine Woche, jetzt ist es soweit. Melbourne, 5 Uhr, muss der Wecker läuten. Ich meine, du wirst das ein bisschen im Nachhinein schauen.
Ich weiß nicht, ich konnte vielleicht jemanden überreden.
Dass du noch in der Früh schauen kannst. Der Einzige, der das freiwillig machen kann, wird wahrscheinlich. Ich habe schon von einigen Arbeitskollegen gehört, die sich sicher keinen Wecker stellen werden. Ich glaube, da musst du schon ein Die-Hard-Fan sein oder dich sehr, sehr, sehr gerne mit der Materie beschäftigen, damit du so früh aufstehst, oder?
Ja, naja, Melbourne. Einfach, aber fleißige Zuhörer wissen ja, das ist so mein richtiger Saisonstart. Also sein. Ja, ich freue mich einfach. Also das ist wirklich wahre Freude. Ne? Ich stehe gern früh auf.
Und ich finde das bei der Formel 1. Ich gehöre auch irgendwie dazu. Irgendwie mag ich das so, dass diese frühen Compris 5 ist vielleicht ein bisschen gar übertrieben fürs Wochenende natürlich. Und ich bin vielleicht kein Maßstab, weil ich sowieso ein Frühaufsteher bin. Aber das irgendwie, weißt du, da gehst vom Bett direkt auf die Couch oder vielleicht bleibst du sogar noch im Bett und schaust einfach da das Rennen mit einem Kaffee und vielleicht am Frühstück schon. Es ist irgendwie, ich romantisiere das schon ein bisschen. Es ist mir lieber, dass es Sonntag 22 Uhr ist und am nächsten Tag in die Arbeit fahren muss. Ja. Also das ist nicht nur aus unserer Produktionssicht mühsamer, sondern finde ich auch ungemütlicher. Aber liebe Leute, wir haben es schon gesagt, heute haben wir ein dichtes Programm. Wir fangen, glaube ich, am besten an mit dem brandaktuellen Thema Drive to Survive. Letztes Wochenende rausgekommen, seit 27. ist es auf Netflix wie gewohnt und ich glaube auch auf Apple TV. Ich weiß nicht, ob das nur in den USA so ist, weil die einen neuen Deal haben. Zumindest in den USA auf jeden Fall auch dort. Drive to Survive zu sehen, die inzwischen 8. Staffel, 8 Folgen mit einem Blick auf das Jahr 2025. Ich habe alle gesehen, habe mir das im Schnelldurchlauf angesehen. Mette, du hast, glaube ich, die Hälfte geschafft?
Ja, knapp, also 5.
Ja, ist eh auch ordentlich, glaube ich, sehr viel, um sich einen guten Eindruck zu machen. Was würdest du gleich mal so vorneweg sagen vom Gesamteindruck? Viel kritische Stimmen ja in den letzten Jahren zu Drive to Survive. Man ist nicht mehr ganz so zufrieden wie am Anfang, wo es ja, sag ich mal, auch was Neues war, wo das irgendwie ungewöhnliche Einblicke hinter die Kulissen waren. Auf welcher Seite siehst du dich da?
Sehr gemischt. Was mir gut gefällt, ist, dass du die Fahrer diesmal, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, gerade dieses Jahr siehst du sie sehr viel persönlich und gerade beim Herumblödeln, beim Witzereißen, das ist ein bisschen lockerer. Fand ich nett, weil nachdem wir das ganze Jahr sowieso verfolgen, weiß ich sowieso, wie der Rennverlauf bei den Rennern ist und wer die Probleme hatte und wer nicht. Und man braucht mir auch die Fahrer ja prinzipiell oder die Teams nicht mehr vorstellen. Also von dem her, das hast du aber wirklich jedes Jahr ist das von vornherein die erste Folge, geht es einmal eigentlich um die Leute vorstellen. Das ist immer, es fängt ein bisschen zach an. Ansonsten so ein bisschen diese Hintergründe. Ich fand es bis jetzt okay. Ich bin jetzt bei der Folge 5 mit Williams und ich fand die Folgen allgemein ganz okay und fast wieder ein bisschen besser als so die letzten 2 Jahre, hatte ich das Gefühl.
Ja, ich finde, es gibt einen merklichen Qualitätsunterschied bei den einzelnen Folgen, also für mich zumindest. Und da zieht ja dann auch ein bisschen die Kritik, für wen ist denn das jetzt gemacht? Wer ist die Zielgruppe? Sind das die Leute eben wie wir, wie du sagst, die eh wissen, wie die Rennen ausgehen, die das ja intensiv verfolgen? Dann hilft es, also uns bringt es nicht viel, wenn jetzt mindestens die Hälfte von einer Folge oder es gibt Folgen, da ist es deutlich mehr noch, einfach den Rennverlauf zeigen, einfach eine zusammengefasste, auf Spannung getrimmte Version des Rennens. Und so viel kann man vorwegnehmen, die letzte Folge, da dreht sich es ums WM-Finale. Und ja, das Rennen in Abu Dhabi ist so 16 Minuten dann in dieser Folge und es wird künstlich sehr spannend gemacht, wo wir doch alle wissen, das Rennen hat nicht wirklich sonderlich viele spannende Elemente gehabt. Es war natürlich von der die Ausgangslage war natürlich spannend, aber das sind die Momente, die mir nichts geben. Und wie du sagst, ich möchte die Hintergründe sehen, ich möchte ja da ein bisschen mehr sehen. Und das finde ich, das siehst du dann bei den Folgen, wie du angesprochen hast, zum Beispiel die Williams-Folge, wo sie dann aktiv auch James Falls verfolgen, wo sie ihn begleiten bei Sachen. Das ist leider meistens auch Promo, sind das Promo-Geschichten, die sind irgendwie ständig bei irgendwelchen Veranstaltungen, Sponsorveranstaltungen. Das ist einmal den Carlos bei L'Oreal, dann siehst du den. Dann sind, glaube ich, 3-4 verschiedene McLaren-Sponsoring-Events, wo sie dann sind auch über die ganze Staffel. Und solche Sachen siehst du immer, oder wo sie in der Downing Street sind mit Flavio und Jonathan Wheatley. Das sind immer solche Veranstaltungen, die besucht werden. Und so richtig die privaten Einblicke, da siehst du dann, okay, die werden an den Tisch gesetzt und dann müssen sie wieder ihre Sprüche halt aufsagen. Dann müssen sie wieder Unterhaltungen führen, die sie so nicht führen würden. Wenn George und Carmen auf ihrer Yacht George noch im Boot liegen und dann irgendwie sagen, ja, das Team wäre nicht da, ohne da wo es wäre ohne dich. Ja, wie meinst du, auf Platz 2 statt auf Platz 4? Okay, irgendwie wurde ihnen gesagt, sie sollen Exposition betreiben auf diesem Schiff. Und das hast du halt ständig. Und das ist, ja, es ist halt nicht authentisch. Und es müssen halt irgendwelche Sätze sagen, damit die Leute wissen, was es geht.
Aber das ist mir stark aufgefallen in der Folge mit McLaren zwischen Oscar und Zac Brown. Mhm. Diese Gespräche waren einfach nur, okay, ihr habt den Text auswendig gelernt und ihr führt dieses Gespräch im Rennanzug in der Mensa beim Essen. Ja. Keine Ahnung. Ja, okay. Das hätte man vielleicht weglassen können.
Also ja, nicht. Und ja, es sind so einzelne Faktoren. Und dann reißt dich halt wieder ab und zu so ein Flavio Briatore raus in Folge 2.
Die Alpin-Folge war hart. Die bis jetzt für mich beste Folge von diesen 5, die ich gesehen habe, hat mir am besten gefallen. Einfach über ihn. Also, er kann schon vielleicht, ich gehe stark davon aus, dass er ein bisschen noch extra Strenge jetzt gezeigt hat, gerade wenn die Kamera auf ihn ist. Ich schätze ihn aber auch genauso ein, dass er eher zu den rücksichtsloseren in dieser Branche gehört. Ehrlicherweise hat mir Jack Dowen tatsächlich wirklich leid getan.
Unfassbar, das war ja wirklich ein armes Schwein. Also
wenn das tatsächlich so auch passiert ist, in diesen paar Rennen, wo er dabei war, verstehe ich es auch, dass es dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat, weil der Druck muss immens gewesen sein. Was wir so übers Fernsehen oder so nach außen in Interviews ja dann doch nicht mitkriegen, aber wenn dein Chef ständig sagt, ja, du musst das hinkriegen, du erwartet nicht viel, aber du musst halt so fahren, wie er das möchte. Ja, sorry.
Und wenn sich dein erfahrener Fahrer auch schon schwer tut und du das Auto beschwert und du bist der Rookie, der irgendwie da in diese Situation geworfen wird, ja, dem wurde definitiv nicht viel Zeit gegeben. Aber auch wie er mit Colapinto umgegangen ist, also wie er, die Wortwahl und so, da kommen wir fast wieder auf letzte Woche oder vorletzte Woche zurück. Wie ich gesagt habe, ist Flavio Briatore überhaupt, er ist sicher ein erfahrener Mann, aber ist er ein Mann, der doch in die aktuelle Formel 1 gehört? Und ich muss sagen, wenn das sein Führungsstil ist, würde ich sagen, nein, das hat, glaube ich, nirgends mehr irgendwas zu suchen, weil das ist, weiß ich nicht, so veraltetes Macho-Gehabe von einem, der glaubt, er ist ein allwissender Patriarch. Ich weiß nicht, wie das irgendwer aushält.
Ich glaube, das funktioniert bei ein paar ganz wenigen. Und ich glaube, das hat funktioniert auch nur bei den zwei, wo es funktioniert hat, bei Michael Schumacher und bei Fernando Alonso. Genau. Die sind auch vom Typen so, weißt du, dem kannst du sagen, dem ist das wahrscheinlich, um es mal so auszudrücken, scheißegal, was Briatore sagt, der weiß, er ist schnell. Wahrscheinlich geht es bei Max auch. Der ist auch noch vom Typ auch so. Aber wir haben ganz viele Fahrer, die wirklich Fingerspitzengefühl brauchen. Und da geht das nicht. Gerade bei den, also bei den Rookies fand ich schon, du hast schon gemerkt, dass Gasly schon geschluckt hat. Der mittlerweile doch seit 10 Jahren in der Formel 1 ist. Ja, da bin ich ehrlich, da hat mir Jack Dowen sehr leid.
Es war
Flavio, seine Villa war auch.
Ich meine, der hat mehrere Gemälde von sich selber da hängen und auch
im Batman-Kostüm. Ja.
Also das ist so nicht. Geil. Man kann drüber lachen, wenn man es betrachtet, natürlich. Aber scheinbar wirklich ein. Und soweit lehne ich mich aus, als ein furchtbarer Mensch. Also, ich weiß nicht, wer sich so benimmt, sowohl zu seinen Mitarbeitern, will ich nicht wissen, wie er sich verhält zu Leuten, die er nicht leiden kann. Also. Das war wild, ja. Und sonst, eben, mich stört eben ein bisschen dieser Fokus auf die Rennen. Das ist, ich meine, das gehört dazu. Wenn du neue Leute hast, dann, die wollen natürlich auch ein bisschen was sehen. Neueinsteiger in die Formel 1. Für die ist es, glaube ich, immer noch eine unfassbar gute Anlaufstelle. Wenn ich noch nicht viel Kontakt mit der Formel 1 hatte, schaue ich da mal rein. Es ist natürlich reißerisch geschnitten wieder, das ist mir so aufgefallen, dass die dann einfach jede Reaktion. Die
Funksprüche passen dann oft nicht zusammen dort.
Das Publikum schreit Colapinto, Colapinto, und sie nehmen einfach irgendeinen Shot von Jack Doohan, wie er dann halt gerade grimmig schaut, irgendwo hin. Ist wahrscheinlich so nie passiert. Und das ist mir mehrfach aufgefallen, das ist natürlich ein großer Kritikpunkt. Ich bin da jetzt nicht einer, der sagt, aha, die haben da irgendeinen Sound reingeschnitten, da merkt man, der schaltet gerade, aber da schaltest du gar nicht. Das ist mir doch wurscht. Also das sind wir doch ehrlich, so puristisch müssen wir nicht sein. Wenn dir da so auffällt, dann hast du eh alle Rennen gesehen. Aber ja, es ist eine nette Unterhaltung, aber mir fehlt halt dann doch wieder, ich hätte gerne noch mehr eben so die Hintergrundeinblicke und so, dass die mal einfach nicht versuchen, super reißerisch zu werden, aber erzählt es einfach irgendwann was. Begleitet es mal eine Motorenentwicklung, begleitet es mal, ja, das Aero-Team oder irgendwelche Mechaniker oder so, die haben sich ja auch was zu erzählen. Und da gibt es auch sicher nette Geschichten zu erzählen, ohne dass ich jetzt auch versuche, künstlich Drama zu machen. Oder das dann auch irgendwie nur so semi-begleite. Die Horner-Folge, wo Horner am Schluss rausgehauen worden ist, war auch sehr seltsam, weil sie weder die richtigen Gründe irgendwie beleuchtet haben, noch ja, irgendein Conclusio gebracht haben. Du hast nur George Russell, der irgendwie zu allem was zu sagen hat. Der Hund hat dann am meisten Screentime, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er einfach das Interessanteste gesagt hat. Oder aber einfach, weiß ich nicht. Der hat einfach Bock, ständig irgendwas in die Kamera zu sagen.
Ja, ich glaub, George sieht sich gern auch im Rampenlicht. Ja. Aber es ist okay, zumindest sagt er irgendwas. Ich finde es
ja,
okay.
Aber dann so über andere Teams, also ja, die Verstappen, die haben da ordentlich was zu sagen bei Red Bull und die haben immer schon was gegen Horner.
Ich weiß auch nicht, woher das kommen ist.
Was ist das für ein...
Aber da habe ich mich gefragt, ist er da auch... Wie kommen die auf das Gespräch? Der muss doch beinhart darauf angesprochen worden sein.
Ja, aber ich meine...
Es ist ja so random, dass er da in seinem Motorhome sitzt und dann
während er sich seine Samen, nach Samen riechende Kosmetik...
Das war mal cool. Das war wieder ein Moment, der war, okay, das wusste ich nicht, die probieren offensichtlich, er mit seiner Freundin, die probieren, eine Hotcreme an den Markt zu bringen und dann sagt er einfach selber, ja, das ist der zweite Versuch, weil der erste, der war nach Sperma kochen. Und das war einfach, das war authentisch.
Das ist so eine wilde Sache auch zu sagen. Ich habe auf Reddit schon geschrieben, du müsstest mich umbringen, damit ich das sage. Und dann, so weit warst du noch nicht, aber in der Vegas-Folge, ich weiß auch nicht, warum George Russell das Thema Sex so unfassbar präsent ist, führt er eine Unterhaltung mit Toto und anderen Mercedes-Mitarbeitern über ein Man-Pleasure-Set, das er in seinem Vegas-Hotel hatte und dass er das aufgemacht hat und dass er sich das angeschaut hat. Und ich dachte, meine Güte, was passiert hier? Warum wurde ich zweimal mit der Kombination George Russell und Sex in meinem Leben konfrontiert, innerhalb von 24 Stunden? Bizarr. Aber dass man dann eben, finde ich, noch so ein bisschen, ja, irgendwie so Momente, die ich rausgerissen habe, auf die positive Art und Weise. Und es ist jede Szene, wo nicht Zach Horner mich anschreit oder davon redet, wie geil er gewinnen findet, in seiner unfassbar amerikanischen Art, ist auch eine willkommene Abwechslung gewesen, weil, ja, wer früher dachte, Christian Horner ist überpräsent bei Drive to Survive, wird diese Staffel Zach Brown auf jeden Fall lieben lernen. Natürlich McLaren das Team der Saison gewesen, keine Frage, und man möchte diese starke Saison auch nicht irgendwie kleinreden und ihm das Rampenlicht geben, aber so wenig über die Fahrer ist es da gegangen, dass du, weiß ich nicht,
sehr. Ich höre immer seinen Yeah-Schrei. Ich habe den im Kopf.
Ja!
Also, geile Autosammlung hat er. Ja, ich bin ausgesprochen beeindruckt. Du hast den WM-Wagen von Senna und Lewis erstes Auto von 2007, mit dem du einfach mal in Paul Ricard in Frankreich, die du dort stehen hast und dann einfach mal mit Oscar da ausfährst.
Das ist auch, auch einer der Momente, wo ich mir dachte, wow,
reich. Du hast ganz viele andere Menschen ausgestochen, als du dir diese Autos gekauft hast.
Und dann, das habe ich mir auch gedacht, dann, das beißt sich auch für mich so in diesem Moment, wo Toto Wolff seinen Fahrern klar macht oder auch seiner Frau das erzählt, während er in seinem sündhaft teuren Mercedes durch Monte Carlo fährt, wie wichtig es ist, Platz 2 zu werden. weil da natürlich die Teamboni auch dranhängen. Und da hängt natürlich dran, dass die Mitarbeiter ja Schulgeld zahlen müssen und ihre Häuser abbezahlen müssen. Und das ist einfach bizarr, wenn du denkst, gut, wie groß ist der Unterschied zwischen Platz 2 und 3 von Konstrukteurs-WM? Sind wir großzügig, dass 30 Millionen sein? Wenn überhaupt, sind es nicht mal wahrscheinlich.
Glaube ich auch nicht.
Und dass dann ein Milliardär, ein Multimilliardär, dann irgendwie davon redet, dass irgendwelche Teammitglieder wahrscheinlich ihre paar tausend Pfund oder Euro Bonus nicht kriegen, die er wahrscheinlich einfach so auch auszahlen könnte, wenn sie Dritter werden, ist natürlich ein bisschen bizarr, dass er das dann natürlich an der Teamleistung abhängig machen muss. Aber gut, mit so einem Mindset wirst du wahrscheinlich dann eben nicht Toto Wolff oder Zac Brown reich, aber beißt sich da ein bisschen, finde ich, gerade mit der Darstellung des Luxuslebens, das ja dann doch ab und zu ist, auch George Russell auf seinem neuen Boot. Ein Boot,
der muss auch gut verdienen.
Eine Untertreibung mit seiner, also es ist keine kleine Schaluppe, sondern schon eine, ich glaube, was hat er gesagt, 60, ja. 60 Fuß oder so, weiß ich nicht. Ist schon nett, kann man nichts sagen, wenn die da...
Die haben ja alle ein Boot, ist ja nicht so.
Ja, weiß ich nicht, ob alle eins haben. Ich glaube, manche, so wie manche von denen ich auch gern mehr gesehen hätte, so ein Isaac Hadjar zum Beispiel, der gar nicht vorkommen ist, außer in der ersten Folge kurz, der, glaube ich, die haben alle noch nicht ganz sich ein Boot erarbeitet, aber das müssen sie natürlich auch mit Leistung dann zeigen. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was da nächstes Jahr gemacht wird. Man hat schon eine Vorschau auf nächste Saison Adrian Newey und Lawrence Stroll gesehen. Also man war schon auf jeden Fall dort. Also ich weiß nicht, ob das ein Sneak Peek ist. Ich hoffe, dass man da die Motoren begleiten
kann. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal zwei extra Folgen. Früher vielleicht. Weil wir nur 8 Folgen jetzt hatten und nicht 10.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dieses einzelne Folgen und diese Hoffnung, dass irgendwie mal einzelne Folgen rauskommt, hat schon bei Stranger Things, dieses Finale nach dem Finale, dieses Aberglaube. aber nein, ich glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war einfach ein Deal, dass man nur noch 8 Folgen macht.
Oder vielleicht hängt das mit Apple auch was
zusammen. Vielleicht hängt es auch mit dem Apple-Deal zusammen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig, welche Geschichten man noch hätte erzählen können. Haas ist nicht vorgekommen, aber was willst du über Haas erzählen? Aston ist nicht vorgekommen, aber Aston, was willst du erzählen? Du kannst eben die Hintergründe erzählen. Was macht eigentlich ein Lance Stroll privat? Das würde mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen interessieren, wo die Begeisterung fürs Fahren ist.
Aber
und so.
Das liegt doch daran, dass Lance ein sehr... Also... Er ist einfach social-media-technisch ist Lance sehr diskret.
Ja, ja, also er ist ein sehr privater Typ und ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch sehr mit einem in einer Milliardenfamilie aufwachsen. Ich glaube, das kannst du auch, entweder bist du so oder natürlich sehr outgoing und so, aber selbst Lawrence Stroll ist ja auch eher dafür, dass er eine recht präsente Persönlichkeit ist. Ist ja jetzt auch, weiß man jetzt auch nicht sonderlich viel über das Privatleben. Dementsprechend, ja, solche Sachen würde mich dann immer doch interessieren, abgesehen davon, dass es sportlich vielleicht weniger Geschichten zu erzählen gibt über diese Teams, über diese Saison. Aber ja, mir hat jetzt nicht sonderlich viel gefehlt. Das Hadjar-Podium wäre vielleicht noch eine nette Story, aber auch nur, wenn du ihn halt schon das ganze Rennen begleitest oder das ganze Wochenende zumindest oder ein bisschen schon vorbereitest. Aber du kannst nicht alle erwischen. Du hast eh das Hülkenberg-Podium gehabt, du hast das Carlos-Podium. Die Carlos-Folge, da ist auch ein bisschen... man mag es einfach, ich weiß... Das ist eine gute Folge, wenn mehrfach gesagt wird, dreht die Kameras ab oder Netflix schaut gerade zu oder Jungs, hört auf, mir nachzugehen. Das sind die guten Folgen. Da weißt du, da ist was passiert. Schlussendlich, ich erwarte mir immer ein bisschen mehr, als es dann ist. Und
aber es ist ein netter Einblick für meine Vorfreude auf in einer Woche.
Das ist das Gute, ja, das ist das Gute. Wenn es das während der Saison machst, würde es mich wirklich nicht interessieren.
Da würde ich es, glaube ich, nicht schauen.
Und ja, es ist halt dann auch immer ein bisschen bizarr, weil du schaust dir die Jack Owen-Folge an. Ich habe ehrlich gesagt ganz kurz vergessen, dass das diese Saison war, dass Jack Owen ein paar Rennen gefahren ist. Das ist dann schon so ein bisschen so, ah, der war ja, ah, und jetzt erzählst du mir an die Liam Yuki-Story. Yuki ist ja gar nicht mehr dabei. Es verliert schnell an Aktualität, aber das ist gut, das ist halt so. Und ja, das wissen wir ja eh. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf so ein bisschen Formel 1 habt, bevor es jetzt am Wochenende losgeht, kann man es da reinschauen. Wie gesagt, vielleicht ausgewählte Folgen, das Finale, wenn ihr wisst, wie es ausgeht, müsst ihr es euch nicht anschauen. Ich würde die Flavio-Folge schauen, die zweite, die Williams-Folge. Auch die Vegas-Folge war nicht ganz so stark. Ich habe gedacht, wow, die Folge geht nur noch 7 Minuten, dass noch nicht mal rauskommt, dass sie disqualifiziert sind. Also das war das so, okay. So ein paar nette gibt's, also ja. Eingeschränkte Schauempfehlung, glaube ich, von uns. Guti, Matty, Drive to Survive haben wir abgeschlossen. 2025 damit offiziell auch. Aber 2026 ist natürlich, steht vor der Tür, klopft an und möchte wissen von uns, wer Weltmeister wird. Da sind natürlich auch alle gespannt, weil jetzt Spoiler Alert, wir werden jetzt verraten, wer das alles gewinnt, den Kuchen. Also wenn ihr unbedingt noch 2026 gespannt verfolgen wollt, vielleicht kurz weghören. Matti, wir nehmen uns jetzt mal vor, wir haben jetzt gesagt, wir machen den Weltmeister, also den Fahrer-Weltmeister natürlich und den Konstrukteur-Weltmeister, streuen noch so die Überraschung der Saison ein für alle, für alles, was dahinter abfällt. Das kann natürlich Team oder Fahrer sein, je nachdem. Und wir haben danach noch gewagte Vorhersagen. Das sind dann, sagen wir mal, alle, die so ein bisschen, auf die man kein Geld wetten würde, weil man ein smarter Mensch ist. Aber die
dir man könnte.
Aber man könnte normalerweise und sie bringen dir eine fette Quote ein. Und mit denen kann man sich dann natürlich am meisten rühmen, weil man hat es ja gesagt, dass dieses überraschende Ereignis dann wirklich eingetreten ist. Aber ja, Matti, fangen wir an, würde ich sagen, mit dem Weltmeister. Mit welchem möchtest du anfangen? Kannst du es dir aussuchen?
Team. Fangen wir mit dem Team an. Und da setze ich auf das momentan scheinbar sicherste Pferd Mercedes.
Mhm.
Ich habe überlegt zwischen McLaren und Mercedes. Ich traue diesmal dem Ferrari-Hype nicht, beziehungsweise ist mir der Hype um die Startphase zu gering, gerade weil wir drüber reden, dass wir die Startphase prinzipiell schon verlängern und dann erlischt wieder dieser Ferrari-Vorteil. Von dem her, und ob die nicht vielleicht, weil sie ein bisschen was eingebüßt haben, dadurch Motorleistung dann, weil sie ihn vielleicht ein bisschen anders schon gebaut haben. Deswegen glaube ich eher, wird das zwischen McLaren und Mercedes sein. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Mercedes... Oder Gefühl, die kennen ihren eigenen Motor besser als McLaren den Motor kennt und deswegen, ja, Mercedes.
Ja, ist ein ähnlicher Gedankengang, den finde ich sehr, sehr gut. Ich habe auch Mercedes als Konstrukteur, das wäre natürlich der Buchmacher-Liebling jetzt auch. Wenn mehrere Teams versuchen, einen Motor zu verbieten, dann ist das, würde ich mal, ein Schrei deswegen, weil es einfach sehr stark ist. Also da musst du nicht versuchen, irgendwelchen anderen stark zu reden. So kann Toto Wolff so oft sagen, dass der Red Bull Motor toll ist. Aber es wird schon über das Team Mercedes gehen, meiner Meinung nach. Ich finde deinen Gedanken auch sehr gut, dass es McLaren sein muss, weil mit der Fahrerpaarung, und wir dürfen nicht vergessen, es ist der Doppel-Weltmeister von letzten Jahr, der zweimal hintereinander Konstrukteurs-WM geholt hat, den jetzt einfach so abzutun, wäre foolish, auch wenn sie nicht jetzt in den Tests ganz groß Rufzeichen gesetzt haben. Für Ferrari, ja, aber ich kauf keine Ferrari-Aktien am Anfang der Saison, nur weil die Tests gut ausschauen. Fool me once und fool me five times eigentlich in den letzten Overtake-Saisonen. Es war jedes Jahr das Thema, dass das Ferrari-Jahr ist.
Es war ein Herzstück letztes Jahr, da hat es mich enttäuscht.
Der Lewis Hamilton-Weltmeister. das ist dann auch nicht passiert. Also ich glaube, euch vertraut auf einen Toto Wolff mit einer guten Fahrerpaarung. George Russell, der wahrscheinlich die beste Saison seines Lebens gefahren ist letztes Jahr. Und Kimi, der sicher auch einfach besser wird noch über die Jahre, ist jetzt auf jeden Fall vielleicht nicht die allerstärkste Fahrerpaarung in meinen Augen, weil ich glaube, McLaren hast du immer noch mit Lando und Oscar richtig heiße Eisen. Charles Lewis auch noch immer top. Ich glaube aber auch nicht, dass Lewis jetzt so viel aus dem Mercedes, aus der Ferrari auf einmal raushaut, auch wenn er sagt, das hat jetzt seine DNA und so. Natürlich, den Marketing-Sprech höre ich auch, aber Ferrari kriegt es normalerweise hin, dass es immer irgendwo zwickt und dass es dann nicht konstant die Leistungen abrufen kann. Dementsprechend sehe ich auch Mercedes vorne. Ja, McLaren potenziell seit der Ferrari kann auch schon natürlich da ein Wörtchen mitreden. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt von einer 100% dominanten Saison ausgehen würde. Wir haben jetzt auch die Motorentests, die ja erneuert wurden, wie heute bekannt geworden ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass ab 1. Juni dann auf zwei Arten getestet wird. Und ob das dann noch einen Einfluss haben wird, werden wir dann erst im Laufe der Saison sehen. Dementsprechend könnte es auch mittendrin dann nochmal vielleicht ein Machtgefälle geben zwischen den Teams. Gut, Fahrer. Ist natürlich dann, wenn man sagt, Mercedes als Konstrukteur, wer wird es denn dann als Fahrer?
Ja, da habe ich es mir auch einfach
gemacht. Esteban Ocon?
ganz klar war es dann der George.
Ja, ist auch hier für mich eigentlich der Top-Favorit. Ich sehe hier halt dann doch auch Potenzial für Ausreißer. Es kommt natürlich immer darauf an, auch wie kommst du mit diesem Auto zurecht, wie wird es sich aufs Fahrerische dann ausschlaggebend sein. Es ist dann schwierig, auch vielleicht jemanden zu nehmen, der sich auch sehr viel beschwert, Max zum Beispiel, der sich ja unfassbar über das neue Auto beschwert, aber den du eigentlich nie in keinem Jahr...
Darfst du nie abschreiben. Nie abschreiben. Das haben wir letztes Jahr gut gesehen, aber schlussendlich reicht möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn du den stärksten Wagen hast und ein sehr guter Fahrer bist, wirst du nachher Weltmeister. Und da hilft dir auch nicht, dass du vielleicht der beste Fahrer gerade bist, wenn du einfach dann nur das viertstärkste Auto hast. Und wenn das auch wieder dieses Jahr ist, dass der Red Bull nur die viertstärkste Kraft ist, wird der Max, der kann auch noch so viel und so gut sein, das wird sich nicht ausgehen.
Na, das glaube ich auch. Und eben, je nachdem, wie sich das Fahrgefühl für die Fahrer auch verändert, ist diese unfassbare Rennfähigkeiten, die ein Max Verstappen hat, die er immer abrufen kann, die ihn ja dieses Äußerl mehr geben, als andere Fahrer vielleicht haben, wenn er das nicht abrufen kann mit diesem Auto, weil du zum Beispiel, ja, du darfst jetzt nicht diese Ideallinie fahren, sondern du musst es ein bisschen anders fahren, damit du die Batterie aufladen kannst und so weiter, um die Leistung abzurufen. Wenn dir da Möglichkeiten genommen werden, die Zehntel rauszuholen, dann wird es vielleicht auch schwieriger für dich, dich abzugrenzen von den anderen Fahrern und den anderen Teams. Dementsprechend, ich glaube aber, wenn Red Bull das zweitstärkste Auto hat, was im Bereich des Möglichen liegt, dann wäre Max auch für mich einer der war eben Favoriten.
Definitiv, gebe ich dir recht.
Sobald es in den Top 2 ist und sagen wir jetzt nicht einen Mercedes Turbo Pritera Abstand ist, dann sehe ich da auch für Max durchaus Potenzial für den fünften Titel, aber das ist halt jetzt schwierig noch zu sagen, wie sich die Rennleistung überträgt. Sonst ist George wahrscheinlich der Kandidat, über den es laufen ist. Wenn man noch sagt, Kimi, würdest du sagen, da fehlt noch zu viel auf seinen Teamkollegen, damit er auch mit dem gleichen Auto mitreden kann?
Bei Kimi wären wir bei einer von meinen Bold Predictions. Ich habe auch zwischen beiden überlegt, Kimi, das war jetzt sein erstes Jahr, er müsste jetzt schon so einen Sprung machen, wie es Max gelungen wäre, weil George war letztes Jahr wirklich wahnsinnig stark. Und er müsste jetzt so ein Level erreichen, wie Max den Sprung hatte, schon in jungen Jahren, dass er auf ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht, in so jungen Jahren, also mit 18. Wenn ihm das gelingt, dann glaube ich schon, dass Kimi da wirklich ein Wörtchen mitreden kann. Er darf auf jeden Fall nicht so ein Europa-Jahr wieder hinkriegen, weil dann wird es nichts.
Ja, die Konstanz muss sein und die siehst du halt bei George, ja, über die Jahre bewiesen, dass er konstant in gute Ergebnisse einfahren kann, ohne lange Durststrecken. Das hat er einfach bei Mercedes ist eigentlich fast immer gemacht. Und du hast gesehen, dass bei Kimi jetzt noch nicht alles da war, was man sich erhofft. Aber es war das erste Jahr, keine Frage. Da ist noch viel Verbesserungspotenzial auch da und die Luft nach oben ist da. Die muss er halt jetzt in den nächsten Jahren abrufen, je nachdem, wie lange der Mercedes dann richtig stark ist. Ob er es jetzt überhaupt ist, ne? Wissen wir jetzt natürlich.
Da bin ich gespannt, wenn die nur vierte Kraft werden. Dann nehmen wir die Folge nochmal neu.
Ja, ich glaube auch. Dann wird die aus dem Archiv verschwinden und wir reden dann nochmal was ganz anderes. Wenn die Überraschung der Saison... was siehst du da? Das ist ja eigentlich schon fast so ein bisschen, die gehört schon zu den gewagteren Aussagen hervor, aber wir wollen natürlich jetzt irgendwie, es gibt keinen Absteiger, es gibt nicht das letzte Team zu tippen, das schlechteste Team zu tippen, ist auch ein bisschen fad. Gibt es irgendwen, der wo du sagst, aha, die haben Potenzial und die könnten uns positiv überraschen?
Ja, tatsächlich Alpine. Alpine bin ich, da waren die Tests sehr, sehr vielversprechend und nachdem die letzten Jahre einfach wirklich nicht gut waren, gerade letztes Jahr war einfach grauenhaft, ja, waren die so vielversprechend. Colapinto in den Tests, bis auf bei dieser Startphase, den Ausrutscher, den er gehabt hat, aber ansonsten war auch Colapinto eigentlich recht brav bei den Testfahrten. Die wären für mich schon eine Überraschung, wenn sie Best of the Rest werden. Und das könnte ich ihnen zutrauen.
Ja, finde ich auch. Und ich gehe da einher mit einem Team, das ich auch sehe, das Fünfter werden könnte, dieser ominöse fünfter Platz hier als Best of the Rest. Ich würde sagen, Haas ist ein Kandidat, der für mich dieses Jahr reif für einen größeren Sprung ist. Letztes Jahr ein bisschen noch unter dem Radar, aber hat trotzdem sehr starke Leistungen gehabt. Oli Bearman, Vierter in Mexiko zum Beispiel gewesen. Esteban sowieso eigentlich auch immer eine brave, konstante Leistung, auch immer sogar für ein Podium, sage ich mal, gut für ein überraschendes. Und ich glaube, dass auch mit dem Ferrari-Motor und der Arbeit, die da seit dem Abgang von Günther Steiner gemacht worden ist, ordentlich ein Fundament gelegt worden ist, man kann, glaube ich, diesen Schritt machen, den Williams gemacht hat in den letzten Jahren, den die Racing Bulls auch immer wieder durchblitzen lassen. Und ich glaube, dass da das neue Reglement eine Möglichkeit ist, für die aus dem Ruf des Hinterbänklers wegzukommen und jetzt richtig im Mittelfeld anzukommen und vielleicht sogar, sag ich mal, die beste Saison hinzulegen, die sie, glaube ich, je hatten. Also ich glaube, es sind alle Steine da, um dieses Konstrukt zu bauen, und ich traue es ihnen zu, dass da was geht. Gut, ich hätte gewagte Voraussagen. Wir haben gesagt, wir machen uns selber zwei. Die können gerne ja abstruser sein oder einfach nur ein bisschen ab vom Schlag. Mette, was wäre deine erste, bevor ich mit meiner komme, die eigentlich
die
schon vorweggenommen habe?
Die erste ist Audi holt ein Podium und Hülkenbergs zweites.
Oh, Hülkenberg zweites Podium und Audi ist natürlich eine wilde Vorhersage. Worauf würdest du das fußen, auch auf der Grundlage, die Sauber hinterlassen hat?
Ja, ein Lucky Punch. Es ist ein Lucky Punch.
Ganz schlechtes Wetter bei irgendeinem Kompromiss.
Und mir hat das letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen, dass der Hülkenberg in Großbritannien sein Podium endlich geholt hat. Und ich weiß nicht, irgendwie, wenn so ein aufstrebendes Team, ich habe auch Cadillac kurz überlegt, aber dann dachte ich mir, Audi hat das Team übernommen, die haben bessere Karten, und da für Hülkenberg jetzt gerade in dem Alter oder Ende der Formel 1 Karriere oder spätherbstlichen, jetzt nochmal so, gerade was die deutsche Fahrer, deutsches Team, neues Team, wäre ein mega Einstand für das Team.
Ja. Ist, würde ich eben auch sagen, durch das letzte Jahr das Podium auch jetzt eben nicht komplett abwegig. Ich bin gespannt, was der Motor halt hergibt, dann im Vergleich zu den anderen Teams. Und ja, wir sind ja eigentlich auch jetzt in einem Jahr, wo Überraschungssieger, Überraschungspodien durchaus im Bereich des Möglichen sein sollten, weil, ja, ich meine, man muss auch mit vielen technischen Gebrechen oder Problemchen rechnen. Die Aero wird noch nicht jeder komplett richtig haben, die Motoren wird nicht jeder komplett richtig haben. Also es kann noch passieren, dass es einfach zu vielen Ausfällen kommt, und dann musst du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und kannst dir ein Podium oder vielleicht sogar einen Sieg holen. Und das ist dann auch etwas, wo ich dann eigentlich anschließe, weil ich habe gesagt, Haas könnte Fünfter werden. Ich glaube tatsächlich auch ein bisschen, und das ist fast wahrscheinlicher, würde ich fast behaupten, wenn man die Buchmacher fragt, als das Audi-Podium, ist ein Haas-Podium. Ich traue, möchte mich jetzt eigentlich nicht auf einen Fahrer festlegen, ich traue es beiden zu. Olli eben Mexiko Vierter gewesen, sie waren schon nah dran. Esteban sowieso als Rennsieger, auch für ein, sag ich mal, Mittelfeldteam, hat da auch schon Möglichkeiten gezeigt. Wir haben letztes Jahr das überraschende Podium prinzipiell mehr gehabt. Und eben, ich glaube daran, dass es für Haas ein gutes Jahr sein könnte, das, glaube ich, mit diesem Podium dann auch durchaus gekrönt werden könnte. Sei es, wie gesagt, ob es Ollis oder Esteban sein wird, das würde ich mich gar nicht jetzt festlegen wollen. Die Erfahrung gegen den meiner Meinung nach auch besseren Fahrer in Oli Bearman, also zumindest mehr Raw Talent. Ich glaube, das könnte interessant werden mit dem Mitte.
Die zweite ist, da habe ich auch direkt eine Frage an dich gleich. Ist es, kann ich zum Beispiel sowas sagen wie, Kimi wird Weltmeister, oder stößt sich das mit meiner Prediction?
Ich meine, du schießt natürlich damit breit und gehst damit sicher, dass du zumindest auf einer Seite recht hast.
ansonsten wäre die andere. Lando war meine Überlegung. Lando hat der hat diesen Druck weg. Der kann dies ab jetzt wirklich befreit auffahren, weil er das große Ziel, Weltmeister zu erreichen, vor seinen unmittelbaren Mitstreitern, also alle, die mit ihm in dem Jahrgang waren, George, Charles, Alex, Carlos, die kommen ja alle, sind ja alle ungefähr gleich alt. Und er ist der Erste, der von dieser Gruppe Weltmeister geworden ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade, wir wissen alle, er ist ein Fahrer, der braucht ein bisschen Händchen und redet auch offen über, über Druck. Und ich kann mir das vorstellen, dass für ihn jetzt da ein wirklich was abfällt und er wirklich befreit auffangen kann, weil ihm vieles wurscht ist und er vielleicht wirklich jetzt stärker wird und er da ganz stark abliefert und er vielleicht nochmal seinen zweiten Weltmeistertitel holt.
Das ist gut, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ist für mich fast realistischer, als dass es Kimi wird, muss ich sagen. Wahrscheinlich. Ja. das würde ich auch sagen. Ich habe noch ein bisschen eine, die jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, sie klingt auf den ersten, sein Hirn aus, klingt jetzt nicht direkt riskant, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es doch recht unwahrscheinlich. Ich glaube, dass Hadjar besser als Platz 8 in der Weltmeisterschaft sein wird. Was bedeutet, dass er nicht der schlechteste Fahrer der Top 4 sein wird. Klingt etwas kompliziert, aber wenn du die Namen durchgehst und die Wahrscheinlichkeiten, würde man zuerst sagen, nee, Moment mal, also Kimi, wir sagen, der Mercedes soll super gut sein, er wird wahrscheinlich vorne sein. Charles Lewis, von den Namen her, die sind sicher vor ihm. Oscar Lando, werden sicher vor ihm sein. Max, okay, keine Frage. Und ich glaube aber, dass es schaffen wird, insgesamt von den Punkten her, und ich glaube auch, dass der Red Bull vielleicht so ein bisschen das Äußerl mehr kann, dann vielleicht als ein McLaren oder ein Ferrari oder auch als ein Kimi dann, wenn Kimi vielleicht eine längere Strecke hat, wo es nicht so gut geht, glaube ich, dass Charles Potenzial hat, da, sage ich mal, die Top 7 zu knacken. Und damit ein bisschen, ich würde fast sagen, den Fluch des Zweier Red Bull-Fahrers bricht. Ich wollte sagen,
das wird eine Monsteraufgabe. Aber wir werden jetzt mal sehen, haben sie das Auto diesmal das wirklich wieder nur auf Max zugeschnitten oder eben vielleicht auf den zweiten Fahrer auch. Ja, schlägt da Max?
Natürlich nicht. Also nein. Da müsste Max schon während der Saison einfach keinen Bock mehr aufhören, glaube ich. Also.
Ja, gut, Max fährt dieses Jahr. Ich glaube, er darf DTM oder irgendwas hier in Nürburgring mitfahren. Nürburgring will er fahren, ja. Also vielleicht, ja.
Ja, also so weit würde ich mich da nicht aus dem Fenster nehmen. Auch wenn Max ja gesagt hat, sie nähern sich dem Ende seiner Formel 1-Karriere. Aber gut, das hören wir jetzt auch schon seit 3-4 Jahren.
Ja, ich meine, 28 sind 2 Jahre, er wäre 30, glaube ich. Er ist jetzt 28. Ehrlicherweise, ich möchte gar nicht, dass Max so früh aufhört. Ich hoffe, er verlängert und fährt noch mal länger. Gerade wenn man ihm die Optionen jetzt lässt, er hat also eher privat praktisch das MaxVerstappen.com-Team. Also sein Team hat ja jetzt diesen Vertrag mit Mercedes abgeschlossen. Das heißt, für die ganzen anderen Rennserien kann er mit Mercedes am Start gehen. Glaube ich, ist nicht so schlecht. Und wenn man das so weiter hinkriegt, dass er dann eben nebenbei an den freien Wochenenden, wenn das sein Hobby ist, na, dann soll er halt dort rumfahren, wenn es funktioniert. Der Lewis ist auch Skydiven gegangen und keine Ahnung. Naja, weißt du, wenn es funktioniert und seine Leistung währenddessen abruft, soll es kein Problem sein, dass er was anderes macht. Verletzend aber sicher nicht.
Ja, das ist die große Dings. Aber ich glaube, das ist ja inzwischen fast im Rennsport, jetzt sagen wir gar nicht mehr so, dass du dich da... Ich meine, es ist schon ein bisschen länger her. Das Radfahren ist jetzt auch nicht viel ungefährlicher, wie man mitbringen kann.
Beim Radfahren tun sich alle weh.
Ja, eben. Also da haben wir schon mehr Ausfälle gehabt. Wenn wir nicht so irgendwie zurückblicken an Robert Kubica, der sich ja beim Rallye, glaube ich, schwer verletzt hat.
Also, Rallye ist ja doch nochmal, das ist ja gefährlicher als das ist so wild. Das hat dieses Auto setzt Hut ab.
Ja, die Adrenalin-Junkies, die werden irgendwas immer finden. Da ist der Max mit seinem Hobby am Simulator oder so beim iRacing, glaube ich, eh noch. Da mache ich alle Red Bull-Kranken immer 3 Kreuzer, dass das sein Hobby ist, dass der einfach nur daheim rumhält.
Du Computerspieler.
Ja, du Computerspieler.
Da wird super. Der Lando, der sich beim Party machen ja. in Amsterdam verletzt oder so. Weißt, das Schlimmste, was im Max passiert, ist, dass er Computer spielt. Ein bisschen müde ist.
Er hat ein bisschen lange aufgeblieben ist, genau. Das ist das Schlimmste, was passieren soll. Ja, wenn wir schon bei Privatgeschichten sind von den Fahrern, das waren jetzt unsere Vorhersagen und das machen wir mal zum, kommen wir jetzt fast zum ersten Mal in dieser Saison, werfen wir einen Blick in die, einen kurzen Blick zumindest in die Welt von Social Media, was die Fahrer denn noch so getan haben, bevor es jetzt dann nach Melbourne geht und mit der Formel 1 Saison es endlich losgeht.
Ja, es hat sich gemächlich etwas getan. Ist ein bisschen mehr als die letzten zwei Wochen, weil die Testfahrten jetzt waren. Zum Beispiel Lando ist Kartfahren gerade unterwegs und Lando hat auch seinen Helm vorgestellt. Ist jetzt nicht so grob anders.
Ich wollte gerade sagen, der schaut jetzt
Sternchen, so, Sternchen drauf.
Sternchen drauf. Also ja. der hat das kleine Sternchen drauf.
Und die Eins hat er drauf. Bei seinem Teamkollegen, der Oscar, hat auch das Helmchen neu vorgestellt.
Ja, gerade den australischen, ja,
genau.
Nach dem australischen Vorbild.
Ja, er schaut, könnte aber auch ein Brasilien-Helm sein.
Ja, er kann ihn auf jeden Fall wiederverwenden, glaube ich dann. Lustig, wo er da überall war, gell, mit dem Helm auf seinen Social Media Post. Ja,
im Wasser.
Unter Wasser sogar.
Ganz aktuell, George, seine Freundin, hat eine Blinddarm
gehabt. Stimmt, ja.
Ja, also
gute Besserung. Gute Besserung an dieser Stelle.
Ja. Dürfte aber alles gut gegangen sein.
Das ist immer ein gutes,
wahrscheinlich nicht postet.
Ich wollte gerade sagen, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn gepostet wird, da weiß man, es geht gut.
Lewis hat ein paar Sportfotos oder Aufnahmen gepostet.
Manche würden sagen, richtige Thirst-Traps, meiner Meinung.
Hast du sie gesehen?
Ja, die habe ich gesehen. Aber ehrlich gesagt auch nur, weil ich auf der Suche nach einem Kim Kardashian-Posting war, das ich auf Reddit gesehen habe, wo ich das, das ich verifizieren wollte, ich aber leider nicht mehr gefunden habe, wo er so auf der Brust von Kim Kardashian liegt. Jetzt weiß ich nicht, ob das echt war oder nicht. ich bin auch auf der Suche, Leute, es wird auch verifiziert.
So, bevor, ich habe noch zwei Sachen.
Ja.
Eine davon ist Valtteri. Was
sonst?
Treibt Valtteri? Was treibt Valtteri?
Er ist jetzt unter die YouTuber gegangen. Hast du das mitbekommen? Er hat einen richtigen YouTube-Channel, oder?
Das habe ich nicht
mitbekommen. Ja, ich glaube unter What's Next hat er jetzt so, macht er fast so Vlogs auch mit Paul Ripke, wo sie irgendwie so Eisbaden in Monte Carlo machen.
Ich habe mitbekommen, dass Paul Ripke, weil ich seinem Kanal folge und er hat Valtteri immer wieder in den letzten Wochen dabei gehabt. Okay,
also ich glaube, der ist ein bisschen heimlich unter die YouTuber gegangen. Also da lohnt sich vielleicht mal ein Blick für alle Valtteri-Fans.
Aber ich habe natürlich Ovchin gemacht.
Ah, natürlich. Wenn's nicht das Radl oder der Kaffee ist, dann...
Es ist eh, aber er war auch Radfahrer. Aber er hat natürlich auch Werbung gemacht. Ja, und das Letzte, was ich Social Media technisch habe, ist das, was du mir geschickt hast.
Ja, ja.
Und das ist, scheinbar hat Charles jetzt geheiratet.
Ja,
das ging wahnsinnig schnell. Aber es schaut so aus.
Es zumindest muss auf dem Video, sein, außer oder? Sie haben irgendwie irgendeine Fotodings damit noch gemacht. In einem sehr schicken alten Ferrari, glaube ich, durch Monte Carlo.
Zwei Polizisten im Hintergrund.
Ja, genau. Ja. Begleitschutz zumindest.
Und sie schaut zumindest aus. Bei ihm wäre ich mir nicht sicher gewesen, aber sie hat doch definitiv ein weißes Kleid an. I guess.
Und ich glaube, einen Strauß gehalten, ja, genau. Strauß. Also es hat sehr
oder es war einfach nur, sie waren wo eingeladen und es war nicht ihre Hochzeit und sie hat einfach nur was Helles an, weil auch so möglich. Kalt ist es nicht im Monat.
Das stimmt. Also es hat allen Anschein nach zum Zeitpunkt der Aufnahme so gewirkt, als wäre es soweit gewesen. Nach, ich glaube, im November war die Verlobung, ja. Jetzt dann die Hochzeit, irgendwie naheliegend für mich, weil sonst wartest du eigentlich bis nach der Saison. Ich glaube, dass du während der Saison dann nicht wirklich da gescheit dazukommst, trotz Sommerpause, dass du da so eine Hochzeit abgeschwind irgendwie machst. Das wäre irgendwie Quatsch. Nee, auf dem Foto, also hier im Standbild, es schaut schon verdächtig nach
Hochzeit aus. Ah, er hat seinen grauen Anzug, gell?
Mhm. Ja, und sie ein schulterfreies Kleid in einem wirklich schicken Ferrari und da hinten noch mit Security in meinen Augen. Ja, also
es schreit alles danach. Er lebt sein Leben. Und er lebt kein schlechtes. Also, aber wo ist Leo?
Im Kofferraum.
Ich habe mir schon erwartet, dass er
ein
Tuxedo anhat.
Ja, ich wette, die großen Hochzeitfotos werden vielleicht noch kommen. Vielleicht gibt es auch noch eine große Feier. Vielleicht war das ja auch nur eine klassische Standfeier.
Glaubst du, die postet die Einladung einfach noch nicht?
An uns. Weißt du, es ist ein weiter Weg. Vielleicht ist dann erst
die. Dies dauert vielleicht noch.
Genau, ich glaube, wir kriegen es schon noch.
Aber vergessen, uns rechtzeitig zu schicken.
Das passiert dem ja nicht. Sonst lädt er uns sicher wieder ein, dann wieder ins Anwesen nach Monaco.
Ja.
Weißt du, wie sonst auch. Es ist wieder Weihnachten, weißt du, dann wieder, dass wir Weihnachten kommen, sagen wir, sorry, wir sind bei unserer Familie, das sind immer diese Interessen, also jetzt sind immer so
Konflikte. Das ist schwierig, ja.
Das ist schwierig bei Patchwork. Ja, ich glaube.
Aber Schal, falls du uns zuhörst und doch Deutsch auch sprichst,
ja.
Wir freuen uns über eine Einladung.
S'il vous plaît. Wir freuen uns. Auch zur Nachfeier. Der
ja, wir sind da nicht.
Die zweite
wir
und dritte Garde. Nein. Wir müssen im engen Kreis verstehen, wir schon, dass wir nicht dabei sind. Gut, Social Media hätten wir damit geschafft. Und jetzt zum Abschluss bekommt ihr natürlich unsere Tipps zum großen Preis von Australien. Es ist schon wieder so weit, es geht so schnell. Es schon fast vergessen, dass wir das ja noch machen. Warum wir das überhaupt machen? Weil sie auch noch rennen. Rennen fahren sie auch irgendwann noch. Und bevor wir das machen, natürlich hier nochmal der kleine Hinweis, dass ihr unsere Tipps und auch sonst die Hinweise auf eine neue Folge etc. auf Instagram findet, @overtake_drf1podcast. Dort gerne folgen, da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken, falls ihr Feedback für uns habt. Wenn ihr das lieber per Mail macht, gerne melden, overtakef1@gmx.at oder auf Spotify vorbeischauen, da in die Kommentarfunktion. Könnt ihr euch auch gerne melden. Wir freuen uns über Feedback und von euch zu hören. Gerne auch 5 Sterne bei Spotify oder auf allen anderen Podcast-Plattformen bewerten. Da freuen wir uns auch sehr darüber. Und jetzt, Matti, haben wir unsere Tipps raus. Wie schaut's aus?
Soll ich anfangen?
Ja, ich meine, jetzt musst du eigentlich, weißt du, Karten auf den Tisch, jetzt musst du natürlich den Schwarzel gewinnen, nehme ich an, oder?
Wenn es den Weltmeister ist. Ich setze, ja, ich glaube auch, dass George Weltmeister wird, aber ich sage Lando, George und Oscar. Ich glaube, die McLaren haben den Schwung einfach mitgenommen, gerade weil sie auch jetzt ja die letzte Ausbaustufe vom neuen Motor kriegen, der leistungsstärker sein soll. Und ich glaube, da haben sie so ein bisschen, ja, da nehmen sie mehr Schwung mit. Lando holt sich das beim ersten Rennen.
Das wäre natürlich ein toller Einstand für McLaren gerade. Ich bleibe dann schon eher treu meinem Weltmeistertipp auch. Ich glaube,
dass
einmal in der Saison haben wir Bot haben. Wie legendär wäre das denn? Nein, ich glaube, George Russell wird den Grand Prix gewinnen. Ich glaube, Mercedes wird mit vollem Karacho da rauskommen. Ich kann mir halt vorstellen, dass Kimi vielleicht noch Probleme haben wird. Deswegen sehe ich den jetzt noch nicht 100% tippen. Würde ich noch nicht 100% tippen am Podium. Aber ich mache mal so einen kleinen Mix, um mal zu schauen, wie dann schlussendlich die Aufteilung sein wird. Ich sage mal George, Lando, Max. Oscar würde ich, im Herzen würde ich natürlich Oscar den Heim-Compris-Sieg auch gönnen. Das wäre natürlich eine tolle Story für ihn. Ich sehe es aber, ja, man ist ein bisschen biased jetzt nach dem Ende der letzten Saison. Man nimmt es so ein bisschen mit. Oscar hat sich schwer daran, dann noch das letzte Drittel, hat da Probleme gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, McLaren hat sich prinzipiell schwer daran, das letzte Saisondrittel. Also sie waren weg von dieser dominanten Leistung, die sie hatten. Und Max hat eigentlich ja richtig aufgedreht die letzten drei Rennen. Eigentlich glaube ich alles Vegas gewonnen, Katar gewonnen und Abu Dhabi, glaube ich.
Nein, Katar hat er nicht gewonnen.
Katar nicht?
Oder?
Glaube ich schon, ja.
Oh ja, hat Katar gewonnen, schon. Stimmt. Weil da hat dann Lando oder Oscar Kimi noch überholt am Schluss.
Ja, Lando hat noch Kimi, Kimi überholt. Und da ging es dann noch um die zwei Punkte, weil das war das mit den Stops. Das war, wo sie die Strategie verkackt haben. Das sieht man auch nochmal gut in der Folge. Das habe ich auch schon wieder vergessen gehabt. Aber ja, ich bin da gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wir sind natürlich unfassbar gespannt, wie es dann am Sonntag sein wird. Und wir freuen uns natürlich heiß auf die Rückkehr der Rennanalyse, die ihr nächste Woche Dienstag wie gewohnt bekommen werdet. Und ich hoffe, dann auch wieder fleißig einschaltet. Gebt allen Bescheid, dass Overtake zurück ist, jetzt wo die Saison richtig losgeht, dass wir richtig zusammen gescheit in die Formel 1 Saison starten können und werden. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.